Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Opel wird 125 Jahre alt. Morgen wird gefeiert. Und Kapitän, Admiral, Kadett oder auch der Manta sind alle nostalgische Liebe wert. Aber wie steht es um Opel heute unter dem Stellantis-Dach? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber die Zinssenkung, gestern beschlossen von der Europäischen Zentralbank. Welche Auswirkungen wird die haben fürs Bauen, für die Immobilienkäufe? Darüber möchte ich mit Sandra Pfister sprechen, die in der Wirtschaftsredaktion den Immobilienmarkt beobachtet. Also Sandra, sinken jetzt auch die Immobilienzinsen?
Leider nein, ist die wahrscheinlichste Antwort. Warum? Weil die schon im Vorfeld gesunken sind, seit Dezember eigentlich schon. Ob es jetzt noch so weitergeht, da sind viele skeptisch. Im Gegenteil, es gibt bei den Bauzinsen sogar wieder eine kleine, eine winzige Aufwärtstendenz. Also es spielt gar keine so große Rolle, dass die EZB den Zins jetzt gesenkt hat und vielleicht demnächst auch nochmal, denn damit hatten eh schon alle gerechnet. Bei den Banken hat uns heute Morgen nochmal als Saidi Sulilato von Finanztipp bestätigt.
Da sind diese Erwartungen tatsächlich schon eingepreist, weil sich die Banken ja da in aller Regel für mindestens 5 Jahre oder oft auch für 10 oder 15 Jahre festlegen müssen. Und da hatte der Markt eher damit gerechnet, dass die Zinsen deutlicher nach unten gehen. Und deswegen sind da tatsächlich die Bauzinsen in den letzten Wochen und Monaten schon wieder leicht gestiegen auf einen Bereich von durchschnittlich vielleicht 3,6, 3,8%. Das heißt, da hat man eher schon gesehen, so, oh, da kommen gar nicht so viele Zinsschritte nach unten oder wahrscheinlich nicht so viele Zinsschritte nach unten, wie man vielleicht Anfang des Jahres noch gehofft hatte.
Und die also tendenziell erwarten viele Volkswirte, dass man für einen 10-jährigen Baukredit in den kommenden Monaten dann vielleicht um die 3,5% Zinsen bezahlen muss und dass die Hypothekenzinsen für 10 bis 15 Jahre sich dann längerfristig irgendwo zwischen 3 und 3,5% einpendeln werden. Dass die Bauzinsen sinken werden, dass wir wieder Bauzinsen von 1-2% kriegen, das sieht im Moment keiner.
Und die Häuserpreise, sinken die denn weiter?
Auch nicht unbedingt. Es zeichnet sich jetzt ab, dass sie tendenziell nicht noch weiter runtergehen, außer in Gegenden, wo die Bevölkerung stark schrumpft. Es ist eher umgekehrt. In den begehrten Lagen, in den großen Städten und dann auch in einigen kleinen, sind die Wohnungspreise in den guten Lagen schon wieder leicht gestiegen, sehr moderat. Aber ja, man muss vielleicht sagen, wer was kaufen will, der wäre rein vom Kaufpreis her vor ein paar Monaten besser dran gewesen. Da waren die Preise noch etwas niedriger. Jetzt zeichnet sich ab, es wird noch weniger gebaut als vergangenes Jahr. Und das stabilisiert die Preise, also die gehen dann nicht mehr runter.
Und neu bauen, um dann alle Alternativen durchzuspielen, neu bauen, wird das jetzt wieder attraktiver?
Naja, also die Bodenpreise und die Baunebenkosten, wie zum Beispiel die Grunderwerbssteuer, die sind ja an vielen Orten immer noch ziemlich hoch. Es gibt etwas kleine Entwarnung bei den Baukosten. Die sind ja seit fast 10 Jahren jetzt richtig hochgegangen, um mehr als 40% seit 2015 für Baumaterial, für Personal, für Bauarbeiter zum Beispiel. Aber jetzt sinken diese Baukosten anscheinend wieder ein kleines bisschen um 2% in diesem Jahr, sagt das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung. Das ist jetzt auch nicht die Welt, 2%, aber ein ganz kleines bisschen. Das liegt daran, dass eben so wenig Menschen bauen. Also langfristig muss man sagen, ist die Prognose, bauen bleibt teuer. Da helfen die etwas niedrigen Immobilienzinsen auch nicht so sehr.
Was kann man denn als Fazit ziehen für den Immobilienbereich, also als Fazit aus dieser Zinssenkung gestern?
Naja, dass es vielleicht günstiger erstmal nicht mehr wird. Tendenziell sagen die meisten, wenn man kaufen möchte, bringt es nicht mehr viel auf noch günstigere Preise zu warten. Immowelt, das Immobilienportal, hat jetzt im Mai die Angebotspreise von Immobilien analysiert und sagt, naja, wir haben bei Häusern jetzt schon einen Wendepunkt erreicht, in den großen Städten, aber auch in einem Drittel der Kreise in Westdeutschland. Die Preise sinken grundsätzlich eigentlich nur, wenn mehr gebaut wird. Und das zeichnet sich im Moment noch nicht ab. Also inzwischen ist es eher so, dass man gucken muss, wo genau kauft man. Und man muss auch gucken inzwischen, welche Energieklasse erwischt man da. Also wie gut saniert ist das Haus, das man kauft. Das kann bei einem gleichwertigen Haus schon 25% Preisunterschied ausmachen. Also es ist nicht mehr nur die Lage, sondern auch die Energieeffizienz.
Vielen Dank, Sandra Pfister war das aus der Wirtschaftsredaktion. Das Heizungsgesetz wird, wenn man der Konferenz zurückblickt auf diese erste Legislaturperiode der Ampel, wohl eines der Projekte sein, die mit zu den größten Verlusten an Reputation und an Beliebtheit geführt haben für die Regierung. Und dass unlängst Wirtschaftsminister Habeck dieses sein Gesetz als Test dafür bezeichnet hatte, wie weit die Gesellschaft für Klimaschutz zu gehen bereit sei, na, das hat die Lage auch nicht besser gemacht. Nachdem auf Grundlage des Heizungsgesetzes, das ja eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt, seit 100 Tagen Förderungen ausgeschüttet werden, könnte es sich aber auch zeigen, dass das Gesetz besser ist als sein Ruf. Mischa Erhardt dazu.
Eine halbe Milliarde oder genauer 507 Millionen Euro. Das ist die Summe der zugesagten rund 34.000 Zuschüsse für den Einbau klimafreundlicher Heizungen.
Unsere Zahlen zeigen, dass die Förderung gut ankommt,
sagt die in der staatlichen KfW zuständige Vorständin für die Inlandsförderung Katharina Herrmann und unterstreicht die Bedeutung der Förderung.
Die Heizungsförderung ist ein wichtiger Baustein in der Gebäudeförderung und wichtig für das Gelingen der Energiewende.
Denn rund 30% des CO2-Ausstoßes hierzulande stammt aus Gebäuden und da natürlich aus Heizungsanlagen, vor allem die fossile Rohstoffe wie Gas oder Öl verbrennen. Stattdessen sollen neue Anlagen den CO2-Ausstoß künftig mindern. Seit Januar 2024 gilt, dass Heizungen in Neugebäuden mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Bei der staatlichen Förderbank nachgefragt waren in den ersten 100 Tagen der möglichen Förderung seit Ende Februar vor allem Mittel für den Einbau von Wärmepumpen,
die mit 2/3 aller Heizungen verbaut werden, gefolgt von Biomasseheizungen mit 22%.
Die Heizungsförderung kann bis zu 70% betragen. Neben einer Grundförderung ist die Höhe der Zuschüsse abhängig unter anderem von der Geschwindigkeit eines geplanten Heizungstausches oder auch der Höhe des Einkommens der AntragstellerInnen. Allerdings konnten bis zum 28. Mai erst einmal nur selbstnutzende Eigentümer von Einfamilienhäusern die Förderung beantragen. Seit einigen Tagen sind Anträge auch für eine zweite Gruppe möglich, nämlich private Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und Wohneigentümergemeinschaften. Ab Ende August dehnt sich die Förderung dann schließlich auch auf Vermieter, Unternehmen und Kommunen aus. Beim Verband Wohneigentum begrüßt man grundsätzlich die Förderungen durch das allgemeinsprachlich sogenannte Heizungsgesetz. Der Verband vertritt die Interessen von selbstnutzenden Wohneigentümern. Allerdings kritisiert Verbandssprecherin Anna Florenzke die Staffelung in drei Gruppen.
Also wir haben hier viele Anrufe von Menschen, die auch sagen, ja, bin ich denn jetzt schon dran oder nicht? Also das ist anscheinend ein bisschen schwierig. Es wäre einfacher gewesen, wenn man gesagt hätte, so ab jetzt gibt es für alle diese Förderung und die ist dann so und so zu beantragen.
Katharina Herrmann von der KfW erklärte dagegen heute, dass es aufgrund der schnellen Umsetzung der Förderung keine andere Möglichkeit gegeben habe.
Die Kollegen haben da echt richtig in die Tasten geklopft, um in Rekordzeit diese erste Antragstellergruppe bereits 2 Monate, nachdem die Richtlinie veröffentlicht wurde, die Anträge zu ermöglichen. Und so wird das eben jetzt in Etappen weiter ausprogrammiert, dass wir dann in dieser, und ich sage jetzt mal Rekordzeit, wirklich diese Antragstellergruppen sukzessive an den Start bekommen.
Die Bundesregierung hatte das Ziel ausgegeben, dass in diesem Jahr 500.000 Wärmepumpen installiert werden sollen. Ob man sich auf dem Weg zu diesem Ziel befände, konnte die KfW noch nicht abschätzen. Die bislang zugesagten 34.000 Zuschüsse allerdings sprechen dagegen, auch wenn sich mit den Anträgen aus der zweiten Gruppe die wöchentlichen Antragsstellungen laut KfW seit einigen Tagen verdoppelt haben. Insgesamt geht die staatliche Förderbank davon aus, dass die von der Bundesregierung im Haushalt eingeplanten Mittel ausreichen werden.
Mischa Erhardt war das. Die Geschichte der Firma Opel reicht zurück ins Jahr 1862, als der aus Rüsselsheim stammende Schlosser Adam Opel damit begann, in der väterlichen Werkstatt, nein, nicht Autos, Nähmaschinen zu bauen. Autos kamen erst ein paar Jahre später, sodass es dazu kommt, dass Opel morgen 125 Jahre Opel feiert. Mit großem Festakt unter Anwesenheit des Bundeskanzlers. Gregor Lischka lässt die Firmengeschichte Revue passieren und das kann natürlich kein reines Freudenfest sein.
So klingt er, der Opel Lutzmann. Ein Auto, das seine Jungfernfahrt im Jahr 1899 antrat. 125 Jahre ist es also her, dass die bewegte Automobilgeschichte bei Opel im hessischen Rüsselsheim startete. In den 1920er Jahren wird der deutsche Autobauer von dem amerikanischen Konzern General Motors übernommen. Im Zweiten Weltkrieg wird das Opel-Werk von der amerikanischen Luftwaffe auch wieder zerstört. Nach dem Krieg entwickelt sich Opel trotzdem zur unangefochtenen Nummer 2 auf dem deutschen Automarkt und prägt die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders.
Der neue Opel Kadett. Kurz gesagt, okay.
Es war eine wichtige Marke in Deutschland, die neben VW oder mit VW so die Motorisierung in Deutschland sehr stark geprägt hat.
Erinnert sich Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer an die Zeit, als Opel-Modelle wie der Admiral oder der Kapitän für die pure Zuverlässigkeit stehen, der Opel Manta sogar zum Teil der Popkultur wird. Und doch gerät das Unternehmen spätestens in den 1990er Jahren auf die schiefe Bahn. Opel-Autos bekommen mehr und mehr einen schlechten Ruf, verlieren ihren Nimbus der Zuverlässigkeit.
Einfach deshalb, weil man hat so ein bisschen bei der Qualität der Fahrzeuge geschludert. Hat sicherlich damit zu tun, dass man vom Konzern damals General Motors versucht hat, natürlich kostenoptimiert zu gehen in die Zukunft. Und das war der falsche Ansatz. Damit hat Opel eine Negativspirale in Gang gesetzt.
Die findet einen vorläufigen Tiefpunkt in der Weltwirtschaftskrise 2008-2009. Der Mutterkonzern General Motors rutscht in die Insolvenz. Auch Opel und seine Belegschaft stehen kurz vor dem Aus.
Reden, aber noch immer keine Lösung. Die Angst bei Opel bleibt. Angst um Jobs, um zehntausende Arbeitsplätze.
Das ist schon deprimierend, sage ich ganz ehrlich. 17,5 Jahre dabei, also hätte ich nie gedacht, dass wir so weit kommen, ne?
2017 folgt dann die Übernahme der deutschen Traditionsmarke durch den französischen Autobauer PSA. Mittlerweile ist Opel ein Teil des Konzerns Stellantis, zu dem auch andere bekannte Marken wie Fiat, Peugeot oder Citroën gehören. Ein Schritt, der nach Ansicht von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer für Opel wohl genau der richtige war.
Ökonomisch hat sich das sehr gut gerechnet, weil man jetzt gemeinsame Teile für große Volumen herstellen kann, die unter Opel, aber auch unter anderen Marken verkauft werden.
Und das macht sich anscheinend bezahlt. Opel verkündete zuletzt überzeugende Geschäftszahlen. Mit einem Absatzplus von 15% ist Opel so stark gewachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ab 2025 soll jedes neue Opel-Modell rein batterieelektrisch betrieben werden. Und auch von Gewerkschaftsseite zeigt man sich optimistisch. Jörg Köhlinger von der IG Metall.
Unter dem Dach der Stellantis-Gruppe scheint es jetzt eine nachhaltige Zukunft für die Beschäftigten des Automobilherstellers zu geben.
Opel ist also wieder in der Spur. Anlässlich des morgigen Festakts in Rüsselsheim spricht Opel-Chef Florian Hüttel stolz davon, dass man deutsche Ingenieurskunst, German Engineering, für alle liefere. Eine Erfolgsgeschichte, die man weiterschreiben wolle.
Das, was Opel manchmal in Werbeslogans sagt, dieses German Engineering, wenn man ehrlich ist, ist das ja nicht mehr zu finden oder kaum mehr.
Kritisiert Ferdinand Dudenhöfer unter Verweis auf Opels untergeordnete Rolle im internationalen Stellantis-Konzern.
Das heißt, die Marke ist keine deutsche Marke mehr. Es ist nicht mehr German Engineering, sondern, wenn man ehrlich ist, ist Stellantis Engineering, das zu Großteilen dann in Turin oder in Paris erzeugt wird.
Opel hat also an Profitabilität gewonnen, an Eigenständigkeit und Wiedererkennungswert aber verloren.
Was passiert ist, dass das Unternehmen Opel nach meiner Einschätzung nicht mehr als Unternehmen existiert, sondern als Marke.
Und auch eine Meldung aus den vergangenen Tagen passt nicht unbedingt in die von Opel-CEO Florian Hüttel erwähnte elektromobile Erfolgsgeschichte. Der Bau eines geplanten Batteriewerks am Opel-Standort in Kaiserslautern wurde nämlich vorerst gestoppt. Als Grund nannte das Joint Venture aus Opel-Mutterkonzern Stellantis, Mercedes und Total Energies die schwache Nachfrage nach E-Autos im europäischen Markt.
Gregor Lischka zu 125 Jahren Opel. Bei Galeria Karstadt Kaufhof, jetzt nur noch Galeria, werden nach der dritten Insolvenz 6 Standorte, die eigentlich geschlossen werden sollten, nun doch erhalten. 500 Stellen sind nochmal davongekommen. Jörg Marksteiner dazu.
Für 6 Filialen geht es nun doch weiter und das liegt vor allem an Gesprächen mit den Vermietern. Sie sind der Warenhauskette noch einmal entgegengekommen, teilte der Insolvenzverwalter mit. Die Folge: auch die Galeria Kaufhäuser in Köln, Standort Breitestraße, sowie in Mainz, Mannheim, Oldenburg, Würzburg und in Berlin-Spandau bleiben nun doch erhalten. Und das bedeutet auch, 500 Beschäftigte behalten ihren Arbeitsplatz, ihnen hätte sonst die Kündigung gedroht. Insgesamt werden durch die Galeria-Insolvenz voraussichtlich jetzt noch rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stelle verlieren. Galeria-Chef Olivier van den Bosche sagte, für die verbleibenden knapp 12.000 Kollegen gebe es nun aber Gewissheit. Galeria werde künftig mit 82 Standorten weitermachen. Das sind 10 weniger als bisher. Außerdem wird die Firmenzentrale in Essen aufgegeben. Die Verwaltung zieht dann in die oberen Etagen eines Kaufhauses nach Düsseldorf. Als nächstes muss das Insolvenzverfahren auch formal beendet werden. Bis Ende Juli wollen dann die neuen Investoren Deutschlands letzte Kaufhauskette übernehmen.
Jörg Marksteiner war das. Fußballfans muss man sich ja nicht auf dieses Datum aufmerksam machen, andere Menschen vielleicht schon. Daher, der Countdown läuft. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli wird die UEFA-Europameisterschaft stattfinden, hier zu Hause als Heimspiel. Auch wenn das nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, Fußball und Börse haben doch Gemeinsamkeiten. Zufall, Glück, Fehlentscheidungen und Überraschungen zum Beispiel oder Außenseiter und Favoriten. Zwei ehemalige Fußballprofis, die jetzt Börsenhändler und Experten sind, erzählen davon und Volker Hirt berichtet drüber.
Wer sich im Fußball auskennt, hat's an der Börse leichter. Diesen Eindruck muss man bekommen bei den vielen Parallelen, die es gibt. Oliver Roth ist Chefaktienhändler beim Bankhaus Otto BHF, war Mannschaftskapitän bei Kickers Offenbach und Lizenzspieler bei Borussia Dortmund. Gewinnen und verlieren, das ist ja schon mal klar, passiert an der Börse täglich und bei jedem Fußballspiel. Und es gibt sogar eine erste, zweite und dritte Liga.
Es gibt den DAX, es gibt den MDAX, es gibt den SDAX. Und interessanterweise könnte man sogar innerhalb, wenn man beim Fußball bleibt und bei der Tabelle, auch hier nochmal eine Champions League aufstellen. Dann eben, sage ich mal, das breite Mittelfeld. Und dann auch immer einige Kandidaten, die gegen den Abstieg spielen. Also da gibt es doch schon einige Dinge, die man miteinander gut vergleichen kann.
In der Champions League spielen Aktien wie die von Apple, Microsoft, Amazon und zuletzt natürlich Nvidia. Aber auch im DAX sieht Jürgen Mollner Champions. Er war Fußballprofi beim 1. FC Kaiserslautern und ist heute Kapitalmarktstratege bei der Handelsplattform RoboMarkets. Er sieht das wertvollste deutsche Unternehmen ganz weit vorne, SAP.
Die waren mal 80 Euro, sind jetzt knapp bei 175 Euro. Die haben natürlich eine schöne Performance innerhalb der letzten Monate hinter sich. Und ich würde sagen, die spielen neben Siemens die SAP, das ist die Champions League.
Mitunter sind Anleger zum Zuschauen verurteilt. Ähnlich wie beim Fußball. Einen entscheidenden Unterschied sieht Oliver Roth dennoch.
Allerdings sehen wir natürlich nicht an der Börse 60.000 begeisterte Fans, die den Spezialisten zugucken, wie sie Kurse rechnen. Also auch da gehen die Vergleiche natürlich nicht immer 1:1 auf.
Aber, so Jürgen Mollner, es gibt billige und teure Plätze.
Wir haben ja Zuschauer, die Public-Sitze haben. Das sind dann eher die normalen Anleger. Und wir haben natürlich auch Business-Seats, das sind die Fondsmanager. Die sitzen eher mehr auf den teuren Plätzen, weil die bestimmen ja auch mit einer relativ großen Menge an Engagement bei den Aktien, wie weit die Kurse steigen oder fallen können.
Es gibt gelbe und rote Karten auch an der Börse, wenn auch seltener als im Fußball. Einmalig war sicherlich der Fall Wirecard, wo durch kriminelle Machenschaften Geschäfte vorgegaukelt wurden, die es gar nicht gab. Rote Karte in diesem Fall, mit schlimmen finanziellen Folgen für die Anleger, verbunden mit einem erheblichen Imageverlust für den Aktienhandel insgesamt. Gelbe Karten gibt es, wenn zum Beispiel Aktiengesellschaften Geschäftszahlen nicht pünktlich vorlegen. Aktienhändler beobachten den Markt intensiv, arbeiten, so Oliver Roth, bis zu 16 Stunden am Tag.
Damit einhergehend bleibt da wenig Zeit, um zwischendrin mal irgendwie feiern zu gehen oder sich auch mal mit den Kollegen auszutauschen, sondern das ist tatsächlich in der Zeit, wo die Kollegen hier arbeiten, müssen die voll konzentriert sein. Und das ist natürlich in vielen Bereichen der Wirtschaft so, aber natürlich auch beim Fußball.
Der Veranstalter des Profifußballs ist die Deutsche Fußballliga, kurz DFL. Da gibt es genaue Regeln, wer wohin auf- und absteigt. Auch da sieht Jürgen Mollner eine Parallele.
Die deutsche Börse entscheidet ja auch mit aufgrund der Reichweite, aufgrund der umgesetzten Umsätze, wer an dem DAX, MDAX und wie auch immer an der richtigen Stelle ist. Also natürlich kann man die deutsche Börse mit der DFL vergleichen.
Schluss jetzt mit den vielen Gemeinsamkeiten, denn schließlich gibt es im Fußball auch mal eine Pause. Spätestens nach der Europameisterschaft. Das gibt's an der Börse nur an den Wochenenden, wenn der Fußball dann mal wieder rollt.
Volker Hirt war das. Der Boom am US-Arbeitsmarkt hält an, zugleich aber steigt die Zahl der Arbeitslosen. Das sind Daten der US-Jobs-Statistik, die auf den ersten Blick nicht plausibel sind. Aber das ist so, das gilt auch für den Arbeitsmarkt hierzulande. Es kann gleichermaßen Jobaufbau und Jobabbau geben. Denn wer Arbeit sucht, passt nicht unbedingt ins Profil derer, die Arbeitsplätze anzubieten haben und umgekehrt. Zur jüngsten US-Statistik, in der eben auch Abbau und Aufbau zugleich stattfinden. Nina Barth.
Im vergangenen Monat sind in den USA unerwartet viele neue Stellen geschaffen worden. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums waren es 272.000. Nicht mit eingerechnet sind dabei Jobs in der Landwirtschaft. Analysten hatten mit deutlich weniger, rund 185.000 neuen Stellen gerechnet. Den größten Jobzuwachs gab es im Gesundheitswesen, dem öffentlichen Dienst und der Gaststätten- und Freizeitbranche. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai aber um 0,1 Prozentpunkte auf 4% gestiegen. Es ist das erste Mal seit mehr als 2 Jahren, dass die Quote die Marke von 4% erreicht hat. Ebenfalls höher ausgefallen als erwartet sind die durchschnittlichen Stundenlöhne. Sie stiegen im Monatsvergleich um 0,4 Punkte und im Vorjahresvergleich um 4,1 Prozentpunkte. Das ist gut für die Arbeitnehmer, aber nicht für die US-Notenbank Fed. Analysten warnen, dass es schwierig sein könnte, die Inflation vollständig in den Griff zu bekommen, wenn die Löhne weiterhin so schnell stiegen wie zuletzt.
Nina Barth war das. Und damit zu Claudia Wehrle in den Frankfurter Börsensaal. In der kommenden Woche wird ja entschieden über die US-Zinsen. In dieser Woche senkte die EZB den Leitzins ab. Was für Erwartungen wecken da diese Arbeitsmarktzahlen?
Wenn mehr Stellen geschaffen werden, ist das ein Signal, dass es wirtschaftlich gesehen gut läuft. Und das schürt natürlich die Sorge, dass die US-Notenbank noch eine ganze Weile warten wird, bis die Zinsen gesenkt werden. Sie haben es gesagt, nächste Woche ist es soweit. Dann muss die Fed über ihren künftigen Kurs entscheiden. Die Währungshüter wollen ja vor allem eines, die nach wie vor hohe Inflation im Land eindämmen. Und die Kunst dabei ist, die Wirtschaft nicht abzuwürgen.
Im April, das ist ein Blick zur Seite, hielt der Chef der Deutschen Börse AG eine Rede vor einem CSU-nahen Wirtschaftsverband, die im Moment in rechtspopulistischen Kreisen auf X viel Aufmerksamkeit findet. Theodor Weimer hatte sich dort drastisch zur Migrationspolitik geäußert, herabsetzend gegenüber Bürgergeldempfangenden. In Ton und Wortwahl erinnert die Rede an Einlassungen von AfD-Politikern. Und wie das Wirtschaftsmagazin Kapital findet, das sich dem Vorgang gewidmet hat, das den Vorgang aufgegriffen hat und damit auch herausgenommen hat aus dieser rechtspopulistischen Blase, hat sich Weimer unüblich für Wirtschaftslenker geäußert. Die Frage nun an Sie, Claudia Wehrle, spielt das auch im Frankfurter Börsensaal eine Rolle, wird das registriert?
Theodor Weimer hat wirklich deutliche Worte gefunden, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung hintendran hänge, dass wir mit einer überbordenden Bürokratie zu kämpfen haben, dass Deutschland für Investoren immer weniger...
Aber das wäre, pardon, nicht erstaunlich. Erstaunlicher ist eher wohl die herabsetzende Wortwahl gegenüber Bürgergeldempfangenden. Dieses hört man ja auch von anderen Wirtschaftslenkern.
Das ist richtig. Da hat einfach ein Mann gesprochen, von dem man merkt, dass er wütend darüber ist, dass von Deutschland viel zu wenig Innovationskraft ausgeht. Und ja, auch andere kritisieren das mit anderen Worten. Und es ist nun mal kein Geheimnis, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Man muss vielleicht auch noch wissen, Theodor Weimer wird im Herbst seinen Posten als Börsenchef abgeben. Und er hat seinen Unmut Luft gemacht.
Wobei wir an dieser Stelle, wie andere auch, immer vor dem Dilemma stehen, ob man dem Ganzen über die Berichterstattung, über das Reden darüber eine unnötig große Bühne gibt. Daher belassen wir es dabei, vermerken wir nochmal, Zitat Kapital, die Unüblichkeit von Weimers Einlassungen und gucken aufs Tagesgeschäft, wozu eine ganze Fülle an Konjunkturdaten gehört. Was wurde denn an der Börse daraus gemacht?
Ein gemischtes Bild, was die Konjunkturdaten betrifft. Die Produktion hier in Deutschland ist zwar zurückgegangen, die Exporte sind gestiegen und dennoch will da keine so rechte Freude aufkommen. Von einem schwachen Start ins zweite Quartal sprechen einige Ökonomen. Die weltwirtschaftliche und die ökonomische Lage bleibe fragil. Und was die Eurozone insgesamt betrifft, da gibt es leichtes Wachstum. Der DAX heute teils deutlich im Minus, jetzt 0,5% tiefer. Er steht bei 18.556 Punkten.
Auffällig ist der Kurs des Immobilienkonzerns Vonovia. Das hängt mit der Zinsentscheidung der EZB zusammen, aber nicht nur.
Ja, das ist richtig. Von sinkenden Zinsen müsste die Branche eigentlich profitieren. Aber es ist jetzt eine Studie der US-Bank Morgan Stanley veröffentlicht worden. Es gäbe kaum eine Chance auf weitere Kurstreiber, schreiben die Banker. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei anderswo im Sektor deutlich besser als bei deutschen Wohnimmobilienaktien. Die Aktien von Vonovia 7% im Minus und die Papiere anderer Immobilienkonzerne werden gleich mitverkauft.
Claudia Werder war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.